Der Arbeitstitel dieser Predigt ist, die kleinen Schritte sind größer, als du glaubst. Aber bevor ich zu diesem Thema komme, möchte ich euch aber persönliche Gedanken weitergeben. Ja? Unser aktuelles Thema ist, wer sind wir durch Jesus oder dank Jesus? Was wirkt er in uns? Was macht das mit uns, dass Jesus in uns lebt? Und inwieweit unterscheidet sich das von dem, was wir so auf natürlichen, menschlichen Weg von uns selber glauben, was andere über uns sagen und denken? Und wie wichtig es ist, dass wir den Unterschied kennen. Ja? Der Andreas hat darüber gesprochen, dass wir Salz und Licht sind. Ich habe darüber gesprochen, dass wir Sklaven sind und dass dieser Zustand, ein Sklave von Jesus zu sein, überhaupt nicht bedauernswert ist, sondern dass es im Gegenteil ein Schritt in die Freiheit aus unserem Stolz und aus unserer zerstörerischen Selbstbezogenheit ist und dass wir in Wirklichkeit dankbar sein können, dass wir Sklaven von Jesus sind und nicht mehr Sklaven unserer menschlichen Sehnsüchte, Bedürfnisse und diesen Dingen. Ja. Und in dem Zusammenhang, ich bete immer wieder, was ist los, und ich höre, spüre rein und ich rede mit Leuten. Und Gott hat mir in dem Zusammenhang auf etwas Wichtiges aufmerksam gemacht, was mir nicht so sehr bewusst war, wie es notwendig gewesen wäre, glaube ich. Und das möchte ich euch noch weitergeben. Ja. Mein Bild von der Kirche war sehr stark geprägt davon, dass die Kirche eine Armee ist, dass es wichtig ist, dass wir aktiv sind, dass wir rausgehen, dass wir das Reich Gottes ausbreiten. Und das stimmt. Das ist wichtig und das ist notwendig, weil sonst können wir und werden wir unseren Auftrag als Nachfolger von Jesus nicht leben. Ja. Aber das ist nicht die einzige Aufgabe als Kirche. Und was ich ein bisschen aus den Augen verloren habe, ist, dass die Kirche auch ein Spital ist. Das heißt, in jeder Kirche gibt es Menschen, die aus verschiedenen Gründen noch verletzt oder krank sind und die einfach Zeit brauchen, um gesund zu werden, ja, bevor sie aktiv rausgehen können. Und wir haben ein Ziel, auf das wir uns alle zugehen, wurscht in welchem Zustand wir momentan sind. Ja, wir haben ein Ziel und das wollen wir unbedingt erreichen. Ja, das Schlagwort ist das Reich Gottes im Alltag leben. Ich gehe da noch einmal drauf ein, was damit gemeint ist. Aber wir müssen uns auch dessen bewusst sein, dass wir auf diesem Weg an verschiedenen Orten stehen und dass es wichtig ist, dass wir als Gruppe zusammenbleiben, dass nicht ein paar davor rauspreschen. Hurra, hurra, jetzt gehen wir, jetzt tun wir. Und dann bleiben andere zurück auf dem Weg und gehen verloren. Und das darf nicht passieren. In dem Zusammenhang, ich arbeite ja in einem Sozialberuf und ich habe ein bisschen Ahnung von Krankenpflege und diesen Dingen, ist mir eins wichtig. Ein Spital ist seit vielen, vielen Jahren kein Ort mehr, wo Menschen einfach nur im Bett liegen und warten darauf, dass sie gesund werden. Das stimmt schon lange nicht mehr, weil man... Ein Spital ist seit vielen Jahren ein Ort, wo die Leute im Gegenteil, wenn sie liegen müssen, so schnell wie möglich wieder rausgescheucht werden aus dem Bett. Wurscht, in welchem Rahmen das ist. Ja, manche schaffen es gerade mal, sich mit dem Oberkörper aufzusetzen, manche schaffen es nur, sich quer am Bett hinzusetzen, wurscht. Aber es ist enorm wichtig, dass die Leute einfach nicht nur liegen. Ja. Man weiß in der Pflege seit vielen Jahren, dass Liegen ganz, ganz schlechte Auswirkungen auf den Körper hat, ja. Man verliert dramatisch an Muskeln. Die Verdauung funktioniert nicht mehr richtig, wenn man die Beine nicht mehr bewegen. Menschen kriegen viel leichter eine Lungenentzündung, weil durch das Liegen die Lunge nicht ausreichend belüftet wird. Ja? Und sie dann viel leichter Infektionen da drinnen bilden. Der Kreislauf baut ab. Und dann gibt es noch die große Gefahr vom Wundliegen, sprich, der Körper wird dort, wo er auf dem Bett aufliegt, wird er wund. Das sind am Anfang rote Stellen und das kann im schlimmsten Fall bis zu Löchern gehen, die bis zum Knochen durchgehen. Ja. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Wenn Leute sich wundliegen, ist das ein extrem mühsamer und langwieriger Prozess, dass das wieder abheilt. Ja. Und wenn Menschen tatsächlich aufgrund welchen Umstandes auch immer nur liegen und nichts anderes machen können, dann ist es mit einem großen pflegerischen Aufwand verbunden, dass der Körper in diesem Zustand keinen Schaden nimmt. Ja. Und das hat, glaube ich, auch eine Bedeutung für uns und für unser Bild von der Kirche als Spital. Ja. Für diejenigen unter uns, die verletzt oder geistlich oder seelisch verletzt oder krank sind, ja, ist es genauso schädlich wie für einen gesunden Menschen, wenn man einfach nur da liegt und nichts tut und wartet, dass Gott ein Wunder tut. Ja? Wenn wir uns darauf beschränken, dann werden wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit geistig und seelisch nicht gesund werden, sondern immer mehr verkümmern. Ja. Ich meine, ich habe selber keine einfache Geschichte, ja, und ich bin nicht verantwortlich für die Fehler, die mein Vater an mir gemacht hat. Ja. Da kann ich nichts dafür, da war ich ein Kind. Ja. Aber ich bin, als erwachsener Mensch bin ich verantwortlich dafür, dass ich schaue, dass ich wieder gesund werde, dass Gott mich zu Gott hingehe, mich um Heilung bemühe, in Seelsorge gehe, in Therapie gehe. Ja. Und wenn ich es nicht aus eigener Kraft schaffe, da wieder gesund zu werden, dass ich mir dann Hilfe hole und halt mit Menschen rede und Menschen anspreche, mich für mich beten lasse und auch immer wieder auch professionelle Hilfe mir suche. Das ist wichtig. Ja. Und ein Punkt ist noch, der mir wichtig ist, auf diesem Prozess werden wir uns immer wieder unseren Abgründen stellen müssen. Und die schauen in der Regel ziemlich hässlich aus. Und die schauen in der Regel so aus, ich weiß das aus eigener Erfahrung, dass man da nicht gern hinschaut. Aber ich kann das nur überwinden, wenn ich mich denen stelle. Ich habe Jesus an meiner Seite. Ich kann mir andere Menschen als Hilfe holen, die mich auf dem Prozess begleiten, die für mich da sind. Aber ich komme nur weiter, wenn ich mich diesen Dingen stelle. Wenn ich immer wieder davonrenne von diesen Abgründen, dann werde ich stecken bleiben im Schmerz, Selbstmitleid, Frust, Enttäuschung, Passivität. Das sind alles keine guten Dinge. Und ich werde mich halt immer so lange im Kreis drehen, bis ich diesen Schritt schaffe. Ja. Und für diejenigen, ich weiß ja, dass viele von euch, die das betrifft, schon auf dem Weg sind. Und denen möchte ich eine ganz, ganz wichtige Ermutigung mitgeben. Die ist mir wirklich wichtig. Ja. Ich möchte euch wirklich bitten, dass ihr die kleinen Schritte feiert. Ja. Die kleinen Schritte auf dem Weg der Heilung und Wiederherstellung. Und ich möchte euch wirklich bitten, euch nicht mit den Gesunden zu vergleichen. Ja. Es ist wichtig, dass wir gesunde, starke Menschen als Vorbilder haben und als Ziel, wo wir sagen, da möchte ich hin, das brauchen wir. Ja. Aber es ist ganz schlecht, wenn ich mich immer mit denen vergleiche und dann frustriert bin. Ich kann wieder ein Beispiel vom Radfahren bringen, weil das halt mein Hobby und mein Lieblingssport ist. Ich bin 53 Jahre alt und ich habe 20 Kilo zu viel. Ja. Ich brauche mich nicht einmal mit Profis vergleichen, weil die leben sowieso auf einem anderen Planeten, was das betrifft. Aber wenn ich mich mit ambitionierten Hobby- oder Amateursportlern vergleiche, ich habe keine Chance gegen die. Die fahren mal einen Berg, den ich einmal rauffahren, fahren die in derselben Zeit zweimal rauf. Es bringt nichts, wenn ich mich mit denen vergleiche. Ich werde nie mehr so fit sein wie ein fitter 25, durchtrainierter 25-Jähriger. Ja? Aber ich freue mich dran, ich vergleiche mich mit dem, wo ich vor 2 Jahren war beim Radlfahren. Da habe ich lang Pause gemacht, dann habe ich mühsam wieder angefangen und es war nicht einfach. Und wenn ich mich mit dem Vergleich heute schaue, was ich heute schaffe und was ich vor 2 Jahren geschafft habe, dann freue ich mich. Dann habe ich mir, boah, super, es geht echt was weiter. Und genauso ist das, wenn wir auf dem Weg der Heilung sind. Ja, das ist wirklich wichtig. Ja. Das wollte ich euch nur weitergeben. Und es tut mir auch leid, wenn manche von euch vielleicht das Gefühl haben, ich poche zu sehr oder wir als Leitung pochen dazu sehr so auf dieses Armee, auf dieses Rausgehen und Tun und Machen und hin und her. Das ist wichtig, natürlich. Deswegen reden wir darüber. Aber es ist eben nicht das Einzige und nicht unsere einzige Aufgabe als Kirche. Genau. So. Kurze Pause. Einmal durchatmen. Weil ich möchte jetzt nicht so übergangslos in den Bibeltext reingehen. Dass wir das kurz sickern lassen. Ich spreche heute über den Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 9 bis 14. Die waren vorigen Februar schon einmal Thema. Habe ich schon einmal drüber predigt, aber da habe ich einen ganz anderen Schwerpunkt gehabt. Bin ich draufgekommen, wenn ich mal so meine Notizen von damals durchlese. Schauen wir mal, wohin heute die Reise geht. Ich lese euch den Bibeltext vor, also es ist aus der Neues-Leben-Übersetzung. Deshalb hören wir nicht auf, für euch zu beten, seit wir zuerst von euch erfahren haben. Wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will, und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen. Dann werdet ihr mit eurem Leben den Herrn ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Auf diese Weise werdet ihr Gott immer besser kennenlernen. Zugleich beten wir darum, dass ihr die herrliche Kraft Gottes erfahrt, damit ihr genug Geduld und Ausdauer habt für die Anforderungen, die an euch gestellt werden. Mit Freude sollt ihr ihm danken, weil er uns am Erbe derer beteiligt hat, die im Licht leben und zu ihm gehören. Denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. Und ich möchte heute ein bisschen darauf eingehen, was und wie der Paulus hier für die Kolosser betet. Weil ich glaube, das kann uns helfen, dass wir jetzt als Einzelne und als Kirche den einen oder anderen Schritt weiterkommen. Der erste Schritt ist, schreibt Paulus, deshalb hören wir nicht auf zu beten. In anderer Übersetzung heißt es, Paulus betet unablässig für die Christen in Kolossee. Und da ist die erste Frage, die mir auftaucht, wie schaut mein Gebetsleben aus? Und da sind mir zwei so wichtige Punkte eingefallen. Der eine ist, wie viel Zeit verbringe ich im Gebet? Ja. Und ich weiß, bei manchen löst das jetzt gleich Leistungsstress aus und das will ich sicher nicht. Aber was ich euch sage, die Frage, die ich mir dann stelle und was für mich ein guter Maßstab ist, ob mein Gebetsleben gesund ist oder nicht ist, wie viel ist Zeit verbringe ich im Gebet im Vergleich zu anderen Sachen? Wurscht, was das jetzt ist. Ja, egal, unser aller Alltag ist von verschiedenen Dingen ausgefüllt. Und die Frage ist, wie viel Zeit davon ist Gebet? Ist es meinem Empfinden nach zu wenig? Ist es meinem Empfinden nach gut? Zu viel kann es nie sein. Ich meine, gut, die Arbeit soll deswegen nicht liegen bleiben, das ist die andere Geschichte. Aber in der Gefahr stehen wir, glaube ich, eh nicht. Genau, das ist die erste Frage, die ich mir dann in dem Zusammenhang stelle und die ich als hilfreich finde. Und die zweite Frage ist, dass ich mich dann selber frage, wie schaut mein Gebetsleben ganz konkret aus? Und da sind mir verschiedene Unterpunkte eingefallen. Die eine Frage ist, bete ich hauptsächlich für mich? Oder bete ich fast nur für andere? Das ist so die erste Frage, weil ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, ja, dass beides nicht gesund ist. Es ist nicht gesund, wenn wir uns im Gebet nur um uns selber drehen. Und es ist nicht gut, wenn wir im Gebet überhaupt nicht auf uns selber schauen, weil dann besteht die Gefahr, dass man da, fürchte ich, dass das ein Symptom dafür ist, dass wir vor was davonlaufen. Und uns vielleicht dem einen oder anderen in uns selber nicht stellen wollen. Und das ist auch nicht gut. Ja. Der Fachbegriff dafür ist Selbstfürsorge, nennen die Psychologen das und die Berater das. Ja. Das braucht man, das ist wichtig und das ist gesund. Und das gesunde Selbstfürsorge heißt nicht, dass ich mich nur und ausschließlich um mich selber drehe. Ja. Die nächste Frage ist, was ist Gebet für mich? Und ist Gebet für mich Beziehungspflege? Das ist für mich ein ganz vielleicht sogar wahrscheinlich der wichtigste Punkt. Was heißt wahrscheinlich? Es ist der wichtigste Punkt in Wirklichkeit. Ist Gebet Beziehungspflege? Geht es darum, dass ich ein ehrliches Gespräch mit meinem Vater im Himmel und mit Jesus als meinem Freund und meinem König führe? Ja? Oder ist es für mich Pflichterfüllung, weil man das halt so macht als Christ? Wobei, das ist jetzt wieder meine persönliche Meinung, es ist besser, aus Pflichterfüllung zu beten, als gar nicht zu beten, aber es ist nicht ideal. Ja. Oder plappere ich nur viele Worte herum, die eigentlich mit mir und mit dem, was ich mir denke und empfinde, gar nicht so viel zu tun haben. Dass ich halt irgendwelche Sachen bete, von denen ich glaube, dass sie gut und richtig sind und dass man das und dass das so gehört, aber mit mir selber. Ist da von mir selber, ist da jetzt nicht wirklich viel drinnen. Mir hat geholfen, das Gebet von Jesus im Garten Gethsemane, wo Jesus zu seinem himmlischen Vater gesagt hat, das war bevor er gefangen genommen und hingerichtet wurde. hat er zu seinem himmlischen Vater gesagt, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und das ist für mich ein Beispiel für ein ehrliches Gebet. Ja. Und ein Modell, sage ich jetzt einmal. Er wollte das nicht, aber er hat es trotzdem gemacht, aus Liebe und aus Unterordnung unter den Willen des Vaters. Ja. Und für mich ist das vorbildlich, weil Jesus einfach da auch ehrlich war vor seinem Vater. Und er ehrlich ihm gesagt hat, wie es ihm geht und wie er sich fühlt. Und wenn wir dann lesen, dass sein Schweiß wie Blut runtergetropft ist, dann können wir ein bisschen, macht es ein bisschen klarer, wie es ihm gegangen ist. Ja. Ich möchte jetzt wieder eine kurze Pause machen und euch einladen, wenn dich das betrifft, wenn du das Gefühl hast, okay, ja, nicht so gut, dann spür jetzt ein bisschen Zeit jetzt, eine Minute, zwei, wir machen das nicht lang, und spür mal rein und schau, was in deinem Inneren jetzt hochkommt. Frag Jesus, frag den Heiligen Geist. Freu dich, wenn da ein Zuspruch kommt. Und wenn da jetzt etwas hochkommt oder denkst, ja, das sollte ich besser machen, oder das kann ich besser machen und das werde ich besser machen, dann ist mein Vorschlag, dass du dir nicht zwei, drei oder fünf Dinge vornimmst, sondern nur eine Sache. Ja? Eine einzige Sache. Und die mach dann. Und bitt Jesus darum, dass er dir hilft. Jesus, dass du redest mit uns. Dass du unser Helfer bist, Heiliger Geist, der uns erinnert, der uns führt. Und ich bete, dass du jedem von uns hilfst, in der einen Sache wirklich ernst zu machen und konsequent zu sein und zu bleiben. Amen. Der zweite Punkt, von dem Paulus redet und auf den ich eingehen möchte, ist, wo es heißt, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will. Ich gehe schon ein bisschen länger mit Jesus und ich weiß, so Ende 90er, Anfang 2000er Jahre war das ein großes Thema, was ist deine Berufung? Und da haben alle Seminare zu dem gegeben und viele haben sich damit beschäftigt und nicht wenige waren frustriert. Weil sie sich gedacht haben, pf, ja, was ist jetzt meine Berufung? Ich weiß es nicht, ich höre nichts. Was jetzt? Ja? Bin ich jetzt ein schlechter Christ oder keine Ahnung? Ja? Und Paulus hat alleine in seinen Briefen, finden wir, eine Riesenlatte von Dingen, die wichtig sind in der Nachfolge und wo er zum Teil wirklich detailliert eingeht auf unsere Berufung, was wir leben sollen, wenn wir ihm nachfolgen. Und da könnte man jetzt eine Predigtreihe von, ich weiß nicht, wie vielen Wochen draus machen. Deswegen gehe ich nicht auf Paulus ein, sondern auf Jesus. Paulus könntest du dann selber lesen und ein bisschen nachforschen und studieren. Jesus hat uns was Wichtiges gesagt. Er hat eine Antrittspredigt gehalten, würde man das heute nennen, in der Synagoge in Nazareth. Und da hat er Folgendes gesagt, ich lese im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, ab Vers 18. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkündigen, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass das die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Und er sagte, heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Damit wollte er sagen, ich bin der, der das lebt und der das machen wird. Das ist mein Job. Und das hat er gelebt, so lange, bis er hingerichtet worden ist. Und das ist unser Auftrag, das ist unser Job. Oder in anderen Worten, in anderen Bibelstellen heißt, Kranke heilen, Dämonen austreiben, Tote auf wieder lebendig machen und die Botschaft von Jesus verkündigen. Fertig. Sehr einfach zu merken und sehr herausfordernd, wenn man es ernst nimmt. Aber macht nichts. Wir werden es erreichen. Und es ist nicht nur, das Spannende ist, es ist nicht nur unser Auftrag, das zu leben, was Jesus gelebt hat. Er will sogar, dass wir das sozusagen auf einen neuen Level bringen. In Johannes 14,12 sagt er nämlich Jesus selber, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater. Und weil er zum Vater gegangen ist, haben wir jetzt den Heiligen Geist, durch den Jesus in uns lebt. Und wie es in uns dieselbe Kraft wirksam, die Jesus von den Toten aufgeweckt hat. Da stehen wir. Egal, ob wir es sehen können oder nicht. Das heißt, mein Job ist es, wenn ich jetzt mich wieder anschaue, mein Job ist es, in der Arbeit, bei meinen Nachbarn, in meiner Familie, meiner Mutter, meinen Schwiegereltern, ein Jesus zu sein. Ein Mensch, der Gottes Liebe weitergibt, wie ich schon gesagt habe, Kranke heilt, Dämonen austreibt, Tote lebendig macht und die Botschaft von Jesus weitererzählt. Und mir ist natürlich klar, dass wir alle verschieden sind und jeder von uns hat verschiedene Stärken und Talente und das ist auch gut und wichtig so, weil jeder von uns lebt diesen Auftrag auf eine andere Weise. Jeder hat da einen anderen Schwerpunkt, jeder kann andere Dinge besonders gut, ja? Und das ist auch okay und das ist wichtig so, weil nur dadurch, dass wir so verschieden sind, können wir auch verschiedene Menschen erreichen. Und Jesus will ja alle Menschen erreichen. Und nicht nur die Leute, die so ähnlich denken und ticken wie ich. Ja? Und meine Frage an euch ist jetzt, machen wir wieder kurze Nachdenkpause. Wenn dich das jetzt angesprochen hat, wenn du das Gefühl hast, okay, da gibt es was zu tun für mich, dann lade ich dich wieder ein. Einmal still, ruhig sein, einmal durchatmen, einmal reinspüren. Und vielleicht mein Vorschlag ist, spür mal rein, was dich ganz persönlich blockiert auf diesem Weg. Was ist das, was es dir persönlich schwer macht? Und leg das Jesus hin. Sag's ihm ehrlich, ich kann das nicht, weil wegen dieser Geschichte schaffe ich das nicht. Und leg's ihm hin und bitte ihn da, dir zu helfen. Und wenn du glaubst, dass du Hilfe brauchst, dann überleg dir, wer dir da helfen kann. Auf dem Weg. Und Jesus, ich danke dir, dass du unser treuer Begleiter bist. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du unser Helfer bist, der uns da hilft auf dem Weg, dass wir nicht alleine sind. Du selber hast gesagt, Jesus, dass du uns nicht als Weisen auf der Welt zurücklässt, sondern dass der Heilige Geist da ist als unser Tröster, unser Fürsprecher und derjenige, der uns lehrt und anleitet, so zu leben wie du. Amen. Und ein Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, den Paulus anspricht, ist, mit meinem Leben Gott ehren. Und das sind so Sätze, die ich, das ist jetzt mein persönliches Problem, ja, die ich überhaupt nicht leiden kann. Warum kann ich die nicht leiden? Wenn ich da bei der Tür rausgehe und dem Nächstbesten auf der Gasse sage, mein Leben soll Gott ehren, dann schaut er mir an und sagt, hä? Wisst ihr, was ich meine? Das ist völlig unverständlich für Außenstehende. Und das Problem ist, in Wirklichkeit, wenn wir ganz ehrlich sind, ist er nicht nur für Außenstehende völlig unverständlich, sondern ist uns oft selber nicht wirklich klar, was das eigentlich ganz praktisch und ganz konkret heißt. Also mir geht's so. Ja? Deswegen mag ich diese Sätze nicht so gern. Ich meine, sie stehen da drinnen in der Bibel, aber dann möchte ich mal was überlegen, wie kann ich das in anderen Worten sagen, damit es jeder versteht. Ja? Und meine Lieblingserklärung für diesen christlichen Fachausdruck ist folgende. Wenn euch die gefällt, übernehmt es. Wenn nicht, dann denkt euch was anderes aus. Ich lebe so, dass andere Menschen wegen mir eine bessere Meinung von Gott haben. Das ist für mich eine super Erklärung. Mein Leben ehrt Gott, heißt, ich lebe so, dass andere Menschen wegen mir eine bessere Meinung von Gott haben. Denkt einmal drüber nach, ob das für euch stimmig ist. Für mich ist das super. Wenn nicht, wie gesagt, kein Problem. Ist ja nur mein Satz. Steht nicht in der Bibel. Das heißt, ich habe den Job, mir in meinem Alltag immer wieder die Frage zu stellen, lebe ich so? Wenn ich, so wie ich meine Arbeit mache zum Beispiel, kriegen andere Menschen da eine bessere Meinung von Gott. Also gegenüber den Behinderten, ich arbeite ja in meinem, habe auch meinen Teilzeitjob als Behindertenbetreuer, da spüre ich das, da habe ich das Gefühl, ja, da mache ich das nicht so schlecht, weil ich spüre viel, viel Liebe und Wertschätzung von den Leuten. Ich freue mich jedes Mal ein Haxen aus, wenn ich komme und ich schreibe das nicht mir zu, und dass ich so ein leibender Kerl bin, sondern ich weiß, das ist Jesus in mir. Ich weiß, das bin nicht ich. Ich weiß, das ist Jesus in mir, der da einfach durch mich durchleuchtet. Und die spüren das. Und das ist schön und das freut mich, weil die Menschen brauchen das so notwendig, dass ihnen jemand mit Respekt und Wertschätzung begegnet und sie einfach ernst nimmt, so wie sie sind. Das gelingt mir zum Beispiel ziemlich gut. In anderen Bereichen, wenn ich dann diverse Diskussionen in der Nachbarschaft war, da bin ich gar nicht gut. Dann bin ich gar zornig, reg mich viel zu schnell, viel zu sehr auf und so. Und das ist dann, da bin ich kein guter Botschafter von Jesus. Ja. Aber egal. Jesus ist keines meiner Probleme zu groß, als dass er es nicht lösen könnte. Und dass er mich ja nicht rausführen könnte. Ja. Und mir ist etwas ganz wichtig, es wäre wirklich zerstörerisch, wenn man jetzt wegen solchen Aussagen oder solchen Dingen dann so in einen religiösen Druck hineinkippen und anfangen, uns in allem zu immer dauernd zu stressen. Ist das jetzt richtig, wie ich es mache? Mache ich eh richtig? Was ist richtig? Was in einer Situation gegenüber einer Person richtig ist, kann in einer anderen Situation gegenüber anderen Personen vollkommen falsch sein. Ja. Das Problem ist, wenn man das nur aus religiösen Druck und Pflichterfüllung heraus machen, dann weiß ich zumindest, was das Ende dieses Weges ist. Und am Ende dieses Weges sind wir entweder frustriert oder enttäuscht oder verbittert oder hart und zynisch. Das ist so, das ist normalerweise am Ende dieses Weges, wenn ich aus eigener Kraft versuche, ein guter Christ zu sein. Ja. Und am Ende werde ich entweder den Hut draufhauen, weil ich mir denke, ich sehe sinnlos, ich schaffe das eh nicht, oder ich wäre halt ein selbstgerechter, gnadenloser Pharisäer. Das sind so die zwei Endpunkte dieses Weges, die ich sehen kann. Ja. Jesus hat dazu auch was gesagt. Jesus hat gesagt, nicht das, was wir essen, macht uns unrein, weil das geht durch den Verdauungstrakt und am Schluss ins Klo und ist weg. Ja, das macht uns nicht unrein. Das, was uns wirklich unrein macht, sind unsere bösen Gedanken, und die kommen aus unserem Herz heraus. Und da liegt der Hund begraben. Das heißt, wenn ich ein besserer Christ sein will, wird es nichts werden, wenn ich versuche, aus eigener Kraft ein besserer Christ zu sein, sondern wenn ich zu Gott Jesus hingehe, Zeit mit ihm verbringe, Zeit in seiner Nähe verbringe, damit er auf mich abfärben kann. Ja. Und auch da ist es mir wichtig, dass wir praktisch und bodenständig bleiben. Es gibt sicher bei jedem von uns Punkte, wo, also bei mir zumindest, kann ich euch eine ganze Reihe aufzählen, wo wir uns Veränderung brauchen und wünschen. Ja. Aber alle auf einmal schafft man nicht. Ich weiß, dass Wunder passieren. Ich habe es selber erlebt, dass so baff, Gottes Kraft auf mich kommt und auf einmal ist alles anders. Ja. Aber das war einmal, und in anderen Sachen habe ich einen langen Prozess gebraucht. Ja. Also es gibt immer beides. Und wenn du dich jetzt angesprochen gefühlt hast davon, dass wie du Jesus vorlebst anderen Menschen, und wo da irgendwas zwickt und weht und wo du denkst, ouch, nicht gut, dann möchte ich dich auch wieder einladen, da jetzt einmal kurz ins Gebet zu gehen, das Ganze Jesus hinzulegen ihn zu bitten, dir zu helfen. Und auch ihn zu fragen, was du tun kannst, damit sich da was ändert. Mach da nicht selber den Stress, dass du jetzt das und das tun musst, frag Jesus, frag den Heiligen Geist, was für dich jetzt dran ist, was seine Antwort drauf ist. Wir sind so schnell mit menschlichen Antworten und so oft einmal so schlecht im Zuhören auf den Heiligen Geist und dann wird es so anstrengend, wenn wir nicht auf ihn hören. Ich habe jetzt drei Punkte angesprochen. Der erste Punkt war mein persönliches Gebetsleben oder besser gesagt eigentlich meine Beziehungspflege mit Gott. Der zweite Punkt war, was kann ich ganz praktisch tun? Wie kann ich Hindernisse überwinden, um das zu leben? Und der dritte Punkt ist, ich nenne das jetzt so die Charakterfrage. Wo brauche ich Veränderung an meinem Charakter, damit ich wirklich ein Jesus sein kann? Das sind so die Fragen und es gibt in diesem Text auch ein Versprechen. Das ist wichtig, wir brauchen das. Also ich brauche es, dass mir jemand sagt, okay, schaut, mach das und das und das und dann wird das passieren. Ja? Also ich bin halt da so gestrickt. Und der Paulus gibt uns da eine Antwort. Die eine Seite ist, wir werden Gottes Kraft erleben. Der Punkt ist nämlich folgender, Wunder kann ich nur dann erleben, wenn ich in einer Situation bin, wo ich ein Wunder brauche. Ja? Wenn ich nie für jemanden für Heilung bete, werde ich nie ein Heilungswunder erleben durch mich. Blödes, banales Beispiel, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ein anderer Punkt, der uns hier im Westen viel mehr betrifft, ist die Kontrolle. Wie sehr habe ich mein Leben unter Kontrolle? Wie sehr muss ich mein Leben unter Kontrolle haben, damit es mir gut geht? Jobmäßig, familienmäßig, finanzmäßig. Wie viel Kraft kostet es mich, da jetzt alles unter Kontrolle zu haben, geregelt zu kriegen und so weiter. Und ich verstehe Sie nicht falsch. Wir sind aufgerufen, gute Verwalter dessen zu sein, was wir haben. Das meine ich jetzt nicht. Ja. Was ich meine ist, wie sehr versuche ich aus eigener Kraft das Ganze zu tun und zu leben. Ja. Und wenn ich das versuche, dann schneide ich mich von Gott ab. Dann werde ich nicht erleben, wie Gott durch seine Kraft oder die viel besseren und größeren und schöneren Lösungen, die Jesus für mich, für meinen Alltag und für mein Leben habe, ja, dann bleibe ich halt beschränkt auf meine menschlichen Lösungen und werde nie göttliche Lösungen und wahrscheinlich auch das eine oder andere Wunder erleben. Ja. Also wir müssen raus, es ist so wichtig, dass wir den Schritt raus aus der Komfortzone machen. Weil dann werden wir Gottes Kraft erleben. Dann werden wir Gottes Gegenwart erleben. Dann werden wir Wunder erleben. Und wenn wir diese Gottes Kraft und seine Wunder erleben, dann gibt uns das, dann verändert uns das. Ja? Dann gibt mir das die Kraft durchzuhalten, wenn es einmal zart ist und wenn es einmal schwierig ist. Ich habe ein ganz massives seelisches Heilungswunder erlebt, wo Gott ganz, ganz tiefe Wunden in mir einfach baff so geheilt hat. Ja. Und davon zehre ich bis heute, weil ich weiß, Gott ist, er tut, er macht und es ist mir wurscht, was andere sagen. Ja. Die können mal dreimal erzählen, dass das alles nur psychologisch ist, dann denke ich mir, ja, ist für mich hochgradig unplausibel nach dem, was ich erlebt habe mit Gott. Ja. Dass das jetzt irgendwie nur ein biochemisches Irgendwas in meinem Kopf war. Mir gibt das die Kraft, durchzuhalten. Und euch wird das und jedem von uns wird das die Kraft geben, wenn wir immer wieder diese Wunder und dieses übernatürliche Wirken von Gott erleben. Und dann wird noch was ganz, ganz Wichtiges passieren. Dann wird sich unser Herz ganz von selber mit Freude und Dankbarkeit fühlen. Dann können wir nicht mehr anders, als fröhlich und dankbar zu sein. Weil wir ja erlebt haben, wer Gott ist, wie großartig er ist, wie toll er ist. Und ich empfinde so, wenn Gott durch mich wirkt, es ist ein doppeltes Geschenk. Es ist einerseits ein Geschenk für die Menschen, die Gott durch mich berührt. Aber es ist gleichzeitig auch für mich so ein Riesengeschenk zu sehen, wie Gott, ich sehe das einfach als riesigen Liebesbeweis Gottes mir persönlich gegenüber, wenn er mir ermöglicht, wenn er mich verwendet, um andere Menschen zu berühren. Ja, es gibt nichts Schöneres, finde ich, und nichts Wertvolleres. Und das möchte er uns schenken. Immer, immer wieder. Und wenn wir diese Freude und Dankbarkeit und das alles immer wieder erleben, dann macht das auch was mit unserem Innersten. Dann können wir nicht mehr frustriert und weh sein. Das geht dann irgendwann einmal nicht mehr. Oder so zart irgendwie. Ja. Weil dann wissen wir und erleben wir, Gott ist da. Er ist der König der Könige, der Herr des Universums. Ja. Und dort will, sieht Jesus uns. Das ist unsere Position. Das soll man sein. Weil dann können wir der Welt einen Haxen ausreißen, auf gut wienerisch gesagt. Dann ist das kein Problem, weil es dann nicht mehr an uns liegt, sondern weil dann Jesus mit seiner Kraft mächtig durch uns wirken und durchfließen kann. Und es ist so schön, finde ich, wenn das dann nicht mehr von mir abhängt, sondern ich weiß, ich habe einen unendlich großen Gott an meiner Seite, der das durch mich bewirkt. Ich möchte zum Schluss kommen. Euch noch einmal daran erinnern, welche praktischen Schritte hast du heute überlegt für dein Gebetsleben, wie du besser Jesus nachfolgen kannst, wie du Hindernisse überwinden kannst, wie du so leben kannst, dass Menschen durch dich eine bessere Meinung von Gott haben. Und ganz wichtig, wo brauchst du Hilfe dabei? Brauchst du jemanden, der für dich betet? Oder der dich begleitet eine Zeit lang? Es ist jetzt nicht unser Ziel, dass wir alle perfekt sein müssen, weil das werden wir nie sein, solange wir auf dieser Welt sind. Es geht nicht darum, dass wir jetzt alle in hektischen Aktionismus verfallen. Das bringt uns überhaupt nicht weiter. Aber es ist unendlich wichtig, dass wir nicht im Bett liegen bleiben, sondern aufstehen und einfach Schritt für Schritt unseren Weg mit Jesus weitergeben und dann nicht aufhören und treu dranbleiben. Und für mich ist bei all den praktischen Dingen, die wir uns jetzt überlegt haben, für mich ist immer noch, und das ist mein persönliches Motto auch, das ist mein Leitfaden für mein Leben mit Jesus, der Schritt, mit dem alles steht und fällt, ist meine persönliche Beziehung zu Gott und wie sehr ich diese Beziehung pflege. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Das ist unsere höchste und größte Berufung eigentlich. Jesus hat gesagt, die beiden größten Gebote sind, du sollst deinen Herrn und deinen Gott lieben über alles. Und als Folge daraus, du sollst deine Mitmenschen so lieben wie dich selber. Ja. Und wenn Dinge dann aus dieser innigen Beziehung zu Jesus rauswachsen und entstehen, dann habe ich große Hoffnung, dass das Dinge sein werden, die nicht momentan so ein riesen Strohfeuer sein und nach ein paar Monaten oder Wochen sind es verpufft und es ist nur mehr eine Häufer Asche über, sondern dass da wirklich was Beständiges daraus wächst, das wächst und größer wird und für viele Menschen irgendwann einmal zum Segen wird. Und ich möchte euch noch zwei Geschichten weitergeben, kurz, zur Ermutigung. Ja. Die Trent Vineyard, die haben wir 2019 in Nottingham besucht, ein paar Leute von uns, eine größere Gruppe. Die haben vor nicht allzu langer Zeit, wir haben dort die Videos gesehen in Genf, sind sie bei Premier Boris Johnson eingeladen worden. Und sie haben eine Auszeichnung von der Queen bekommen, wenn ich es richtig Erinnerung habe, für herausragendes ehrenamtliches Engagement. Was machen die? Das ist ein Dienst, der nennt sich Grow Baby. Ja? Und das ist ein Dienst, wo sie arme Mütter unterstützen. Das heißt Frauen, arme Frauen, die wenig Geld haben und die kleine Kinder, Babys, Säuglinge haben. Die kriegen dann Babybedarf aller Art, Kosten geschenkt, bekommen wahrscheinlich mittlerweile, haben wir das nicht genau angeschaut, auch Beratung und praktische Beratung und Unterstützung und so weiter. Und das ist in Nottingham, ist das ganz eine große Sache geworden. Und von Nottingham aus haben immer mehr Kirchen gesehen, boah, das ist super. Und das hat sich über ganz England ausgebreitet. Und auf die Art wird heute jetzt jedes Jahr vielen tausend Frauen, bedürftigen Frauen geholfen. So, wie hat das angefangen? Entschuldigung. Angefangen haben das zwei Frauen, die gesehen haben, so in ihrer Nachbarschaft, da gibt es ein paar junge Mütter, die haben kein Geld, die haben Babys, denen geht es nicht gut, die brauchen Hilfe. Dann haben diese zwei Frauen sich zwei Plastikboxen gekauft, haben da Babyzeug reingetan und das den Frauen geschenkt. Das war der Anfang. Mehr war es nicht. Und jetzt ist es eine riesige Geschichte, die in ganz England läuft. Ja. Und eine andere Geschichte, es gibt auch im deutschsprachigen Raum coole Geschichten. Die Vineyard Basel betreibt einen großen Sozialdienst. Die sind in Basel auch so etwas Ähnliches wie die Caritas in Wien, also von der Stellung her, von der Bedeutung her. Das Projekt nennt sich DAN, könnt ihr D-A-N, so wie der Stamm, israelische Stamm. Können Sie im Internet googeln, Vineyard Basel, nicht Bern, Entschuldigung, DAN. Die bieten umfassendes Unterstützung für Menschen am Rand der Gesellschaft. Die haben eine Lebensmittelaufgabe, Tafel, glaube ich auch, bin mir jetzt nicht sicher. Und ein wirklich umfassendes Unterstützung und Betreuungs- und Begleitungsangebot für Menschen, die einfach rausgeflogen sind wegen Drogen, Alkohol, Wohnungslosigkeit, was auch immer, damit diese Menschen wieder in ein geregeltes, normales Leben zurückfinden können. Und wisst ihr, wie das angefangen hat? Ich habe die Geschichte gehört, die ist richtig cool. Da waren in der Vineyard Basel vier Männer. Der eine hat wenige Monate davor einen Herzinfarkt gehabt. Zwei haben sich gerade von ihrem Burnout halbwegs mehr schlecht als recht errappelt und der vierte war auch irgendwie ziemlich marod. Das habe ich mir jetzt nicht, erinnere ich mich jetzt nicht mehr. So, und die waren halt Krankenstand zu Hause und haben gedacht, naja, tun wir irgendwas, weil nur daheim herumhocken ist jetzt auch nichts. Dann haben sie sich Papiersäcke, so Papiertragtaschen gekauft, haben draufgeschrieben Heilandsack. Finde ich super, das Wort. Haben da Lebensmittel reingegeben und haben das die an Bedürftige austeilt. So ein bisschen halt, was halt möglich war, zu viert. Und so hat dieser Dienst angefangen. Und das Schöne ist, wisst ihr, was das Schöne ist? Das Coole ist, wir machen ja auch schon was als Kirche. Es ist ja nicht so, dass bei uns nichts läuft. Die Margit hat, es gibt da vis-à-vis von uns im Cape 10, wenn ihr rausschaut und den Blick nach rechts wendet, gibt es dieses auffällende Haus mit dem auffallenden Holzdach, Holzgitterdach oben drauf, das ist das Cape 10. Da gibt es ein Tageszentrum für obdachlose Frauen. Und da hat die Margit mit ihrer Kleingruppe angefangen hinzugehen. Dann war die Carina dort, hat den Frauen die Haare geschnitten, die waren begeistert. Einfach mit ihnen reden, plaudern, super. Ja. Und die werden da jetzt regelmäßig hingehen. Und die andere Sache ist, dass wir sind schon seit mehreren Jahren in Kontakt mit dem Tageszentrum am Hauptbahnhof. Das ist ein Tageszentrum für alle Obdachlosen, hauptsächlich Männer sind dort oder viele Männer sind dort. Wo wir auch, wir haben eine Zeit lang gekocht für die und jetzt sind die Lisi und ich als Freiwillige dort. Ich werde mindestens zweimal im Monat jetzt dort sein, wo immer ich gebraucht wäre. Und dann schauen wir, was da wird draus. Ja? Und das alles hat Potenzial, das alles sind Dinge, da kann noch was richtig Großes draus werden. Und wenn du irgendeine Idee hast, wo du denkst, boah, das hätte ich so gern, das würde ich so gern machen, dann komm auf uns zu. Dafür sind wir als Leiter auch da, dass wir euch dann helfen und unterstützen dabei, damit das dann wirklich funktionieren kann. Und damit ihr euch nicht dann nach 3 Monaten frustriert seid, weil es nichts geworden ist. Ja. Deswegen ist mir das so wichtig, dass wir auch schon die kleinen Dinge schätzen oder die scheinbar kleinen Dinge, die schon da sind. Ja. Also. Das alles geht und wird möglich, wenn wir Jesus nah sind. Wenn ich meine Beziehung mit ihm pflege, wenn ich Zeit mit ihm verbringe, wenn ich mir Zeit für mein Gebetsleben nehme, wenn ich mich meinen Hindernissen stelle, die mich davon abhalten. dann ist viel, 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 viel möglich. Dann sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Dann ist das jetzt erst in das, was wir jetzt haben, kleine Anfänge, aber da ist noch so viel mehr möglich. Und ich glaube und vertraue Gott, dass er das wirklich tun kann und will, durch jeden Einzelnen von uns. Und ein Wort noch zum Abschluss. Der John Wright als Pastor der Trent Vineyard mit 2400 Mitgliedern hat super beeindruckende Zahlen vorzuweisen in allem, was sie tun. Und was er hat gesagt hat, ist folgende: Es geht nicht um die Zahlen. Sie haben die tolle Zahlen, aber darum geht es nicht. Es geht um den einzelnen Menschen. Es ist wichtig, dass der einzelne Mensch gesehen wird, dass wir dem einzelnen Menschen begegnen. Und dass der einzelne Mensch, einzelne Menschen durch uns Jesus erleben. Und Jesus kennenlernen und in eine Beziehung zu ihm finden und gerettet werden. Und wenn uns der einzelne Mensch wichtig ist, dann sind die Zahlen auf einmal bedeutungslos. Dann ist es nicht mehr wichtig, wie groß oder klein wir sind, sondern dann wissen wir, hey, dieser Mensch ist durch uns gesegnet worden. Dieser Mensch hat durch uns Jesus kennengelernt. Dieser Mensch ist geheilt und wiederhergestellt werden. Und dann werden wir uns über das freuen und das feiern. Und die Zahlen sind dann in Wirklichkeit gar nicht mehr wichtig. Und ich möchte jetzt ins Gebet gehen. Ich hatte vor, das mit Musik zu machen, aber ich lasse die Musik weg, weil ich nicht weiß, ob es funktioniert. Und weil es wirklich nicht angenehm ist, wenn es dann so komische Geräusche da sind. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt kommst und wirkst. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du jetzt wirkst mit deiner Kraft. Dir jetzt irgendwas hinlegt. Und ich bete, dass du da kommst und da jetzt reinwirkst. Ich bete, dass du Ermutigung schenkst. Ich bete, Heiliger Geist, komm du und ermutige jetzt die Menschen, die es brauchen. Ich bete, dass du jetzt ein Licht der Hoffnung anzündest. Komm du jetzt rein, wo Menschen negative Dinge zugesprochen worden sind. Heiliger Geist, da gibt es Leute unter uns, denen sind negative Dinge zugesprochen worden. Ich bete, dass du da jetzt reinkommst und da heilst und wiederherstellst. Dass du die Dinge wegräumst, die da passiert sind. Dass du das runterwaschst von Geist und Seele. habe ein Wort aus Johannes 1, leicht variiert. Sinngemäß gebe ich es wieder. Wo Johannes schreibt, und das Licht scheint in der Finsternis. Und du hast das ergriffen. Du hast Jesus gesehen in seiner Gnade und in der Wahrheit. Jesus ist in dir, sein Licht ist in dir. Es leuchtet in dir. Du bist nicht in der Finsternis alleine.